Viele sind berufen, doch wenige sind auserwählt. Diese Tatsache bremst so manche persönliche Ambition auf hohe Ämter aus. Da haben einige Parteien zur Abwechslung mal was Freudiges zu vermelden, denn dort muss die Spitze neu besetzt werden. Freiwillige vor. Führungskräfte gesucht, Machtkampf in den Parteien, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste zunächst hier im Studio, die Publizistin Liane Bettnarz, ebenfalls bei uns Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Zugeschaltet sind der Kolumnist und Autor der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prandtl, und der Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt. Frau Bettnarz, den spannendsten Wettlauf wird es ja wohl in der CDU geben. Wird das Resultat, was da im Januar rauskommen wird, wer neuer Vorsitzender der CDU wird, wird das schicksalhaft sein für die Zukunft der Union?
Ja, ich glaube, es wird sehr schicksalhaft sein. Es läuft ja jetzt auf Friedrich Merz hinaus. Ziemlich sicher, würde ich sagen. Und das wird die Partei entscheidend prägen. Das wird eine Abkehr sein von dem Merkel-Kurs. Ich glaube, dass es der CDU nicht guttun wird. Darauf kommen wir sicherlich auch noch dann im Detail zurück. Aber das ist jetzt ganz klare, im Grunde eine Richtungswahl. Das muss man so sagen. Und das wird die Partei auf Jahre prägen in der nächsten.
Herr von Lucke, ist das Kandidatenduo der SPD, das auch gewählt werden soll, schon im Dezember, Lars Klingbeil, Saskia Esken, sind die nach dem Kriterium modelliert worden, wer dem zukünftigen Kanzler am wenigsten Ärger macht?
Die sind ja im Kern gar nicht modelliert worden. Das muss man ja feststellen. Es wäre ja möglicherweise im Sinne der SPD, vielleicht auch sogar des Parteivorsitzenden, opportuner gewesen. Wir wissen es nicht ganz genau, wenn auch Saskia Esken zurückgetreten wäre. Wir hatten es ja mit einem historischen Ausnahmefall fast zu tun. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gewählt, ein Stück weit um Olaf Scholz als Parteivorsitzender zu verhindern. Das war damals der Kasus. Dann tritt Norbert Walter-Borjans, der es lange schon angekündigt hat, zurück. Saskia Esken bleibt und jetzt finden wir eine Ergänzung mit Lars Klingbeil, die eines besonders markant macht. Das ist das für mich Bemerkenswerte. Wir haben im Gegensatz zur CDU, wo wir es dezidiert mit einer Profilierung, mit einer programmatischen Zuspitzung zu bekommen haben, also auch mit Merz, mit einem Mann, der programmatisch etwas vorweist, bin ich der Meinung, dass die SPD ganz bemerkenswerterweise eigentlich zwei Kandidaten hat, die bisher programmatisch als wirkliche Ausweise einer Programmpartei mit größerem Konzept noch gar nicht aufgefallen sind. Und insofern ist es ein ironischer Zufall, dass Olaf Scholz sich sehr freut, weil da ist erstmal nicht viel Ärger zu erwarten. Vor allem Klingbeil hat ganz klar gesagt, ich habe das gleiche Ziel wie Olaf Scholz, wir wollen 2025 wiedergewählt werden.
Gut, über dieses mögliche Defizit und wie das überbrückt werden kann, reden wir auch noch. Herr Prandtl, die Union und die SPD, die kämpfen ja um ihre Existenz als Volkspartei. Eine dritte, die Bündnisgrünen, sind auf diesem Weg dorthin erstmal gescheitert. Wie wird denn eine Partei in der Zukunft aussehen, die erfolgreich ist? Wie muss sie konstruiert, wie muss sie konzipiert sein?
Vielleicht sollten wir erst einmal von dem Begriff Volkspartei Abstand nehmen. Ich glaube, der Begriff Volkspartei stammt aus der Zeit, mein Gott, des Wirtschaftswunders, des VW Käfers. Ich glaube, mit dem Wort ist nichts Gutes mehr beschrieben. Es geht darum, dass wir eigentlich eine ganze Reihe von mittleren Parteien haben. Die CDU ist viel kleiner geworden, als sie früher war. Die SPD hat zwar den Wahlsieg errungen, ist aber kleiner als früher. Die Grünen haben das große Ziel 20 plus nicht erreicht. Die FDP ist eine mittlere Partei. Wir haben größere und kleinere Mittelparteien. Und alle werben eigentlich um ein Klientel, das man früher bürgerlich nannte. Und ich glaube, auch diesen Begriff sollte man nicht mehr verwenden, weil die Wähler sowohl von SPD als auch CDU, Grünen, FDP sind bürgerliche Wähler. Wir suchen als Partei attraktiv zu sein. Wir versuchen, möglichst viele Wählergruppen anzusprechen. Die alten Klientels gibt es nicht mehr. Die feste Zugehörigkeit ist vorbei. Bei jeder Wahl werden die Parteien von Neuem und die alten Gefügtheiten sind vorbei. Das macht die neuen Konstellationen schwierig, aber auch spannend.
Herr Patzelt, die Union ist ja jetzt unverhofft neben der AfD in der Opposition gelandet. Zunächst mal optisch auch im Plenum des Bundestages, wie es so aussieht. Hat die Union vielleicht trotzdem Glück im Unglück, weil die AfD ja gerade dabei ist, nach ganz rechts außen abzudriften?
Tatsächlich. Insofern hat die Union Glück im Unglück, denn die beste Lebensversicherung für die Union ist eine AfD, die sich zu einer so klar rechtsradikalen Partei macht und aufstellt und sich stets selbst auch immer wieder skandalisiert, dass es den Wählern vor der AfD graust, die zur AfD geflüchtet sind, weil ihnen die CDU sozusagen nicht mehr gefallen hat. Gleichwohl wird die CDU sich nicht darauf verlassen können, dass die AfD lemmingsgleich diesen Weg ins politische Nirvana weitergeht. Es wäre ratsam für die CDU, allmählich sich auch wieder auf eigene Inhalte zu besinnen, die sie vertreten könnte, auch ohne sich von der AfD abzugrenzen, sondern einfach als jene große, vernünftige Partei, die jahrzehntelang dieses Land gewiss nicht zu seinem Nachteil regiert hat.
Frau Bettnerz, wenn wir jetzt daran gleich anschließen, wie weitreichend sind denn diese politischen Veränderungen, die wir gerade erleben? Also, oder könnten sein, nicht nur in Bezug auf die Union überhaupt, auf das Machtgefüge in der Bundesrepublik, auf das Parteiensystem. Gibt es da eine richtige Weichenstellung gerade für alle Parteien, für das System, das Parteiensystem insgesamt?
Ich denke, das kann man so klar sagen, denn wir haben jetzt erstmalig auf Bundesebene das Novum einer Ampel, die ja ziemlich sicher kommt, also sprich einer Drei-Parteien-Koalition. Und das ist der Unterschied zu früheren Konstellationen jetzt außerhalb der GroKo, die dann entweder schwarz-gelb waren oder rot-grün mit einer klaren Frontstellung. Und deswegen glaube ich, wird es für die Union perspektivisch extrem schwierig, weil jetzt eben nicht anders als 98 nach dem Regierungswechsel man sagen konnte, man ist jetzt gegen Rot-Grün, typisch Union, habituell auch, sondern die FDP ist mit dabei. Und die FDP bremst genau das ab, was normalerweise für die Union sonst kritisieren würde. Also sprich, die FDP sorgt dafür, dass die Schuldenbremse erhalten bleibt. Sie hat dafür gesorgt, dass es keine Steuererhöhung gibt. Das sind ja so klassische Unionsthemen, die man gerne linken Parteien vorwirft. Das wird also nicht funktionieren. Sollte Christian Lindner das Finanzamt bekommen, wird es erst recht schwierig. Das heißt, die Union muss sehen, dass sie eine eigenständige bürgerliche Politik macht, die sich von der Ampel abgrenzt. Und ich glaube, das wird nicht so einfach werden, weil die Ampel auch sehr geschickt die Zukunftsthemen, Digitalisierung besetzt, auch das Zuwanderungsthema, hochqualifizierten Zuwanderung auch durch die FDP. Also ja, da gerät einiges ins Wanken. Und sie ist jetzt, kann sich natürlich als Oppositionspartei gegenüber der rechtsradikalen AfD abgrenzen, aber das alleine wird nicht ausreichen.
Das war jetzt aber, glaube ich, kein gefreutscher Versprecher gerade von Ihnen, dass Christian Lindner das Finanzamt bekommt. Sie meinen das Finanzministerium. Da würden sich manche wahrscheinlich die Hände reiben, wollte ich nur noch mal klarstellen.
Alles klar. Genau, das Finanzministerium.
Ja. Herr von Lucke, was wir da jetzt gerade erleben, man sagt immer so salopp, jetzt sind die Karten neu gemischt worden oder werden gerade neu gemischt. Ist das ein Ereignis oder bahnt sich da etwas an, was von Dauer sein wird?
Das ist ja die ganz große Frage. Aber das eine, um es nochmal aufzunehmen, was Frau Bettnerz sagt, ist ja wirklich vielleicht das Bemerkenswerteste. Übrigens wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob die Entscheidung schon gefallen ist, müsste mich jemand korrigieren, aber es wird ja wohl so sein. Wir werden in Zukunft auch räumlich die CDU neben der AfD sehen. Die FDP wird durch Mehrheitsbeschluss aller Voraussicht nach, ich glaube, er ist im Bundestag noch nicht gefällt worden, aber es wird ja wohl so kommen. Übrigens hat lustigerweise die Linkspartei bereits ihre Bereitschaft signalisiert, mit der FDP und den anderen, ich unterstelle, der Ampelkoalition zu stimmen, dass die CDU an den rechten Rand neben die AfD gesetzt wird. Und damit ist auch räumlich etwas klargemacht, was die letzten 16 Jahre ganz anders aussah. Jeder CDU-Parteitag. Und das übrigens auch mit einer gewissen Berechtigung hatte über sich das große Signet die Mitte. Und ich glaube schon, dass dieser Besetzungskampf um die Mitte etwas ist, bei dem tatsächlich die CDU ungemeine Sorge haben muss, dass sie nicht an den rechten Rand gedrückt wird. Und dass diese neue Konstellation der Ampel, und wir reden ja momentan nur über die Arithmetik, wir reden ja noch nicht über die großen Herausforderungen, die sowieso immens sind, aber dass diese Ampel eine Chance hat, mit ihren verschiedenen Facetten diese Mitte ganz neu zu besetzen. Und ich würde sogar so weit gehen, anders als vielleicht Heribert Brandl, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die SPD nicht große Ansprüche oder Versuche doch unternehmen wird, Die 30%-Marke, die für mein Verständnis überhaupt der Anfang ist, wo eine Volkspartei wieder den Anspruch für sich erheben kann.
Bleiben bei diesem Begriff.
Ich halte den Begriff nicht für völlig obsolet. Die CDU-CSU muss auch wieder den Anspruch erheben. In Bayern ist sie es ja ohne Frage noch. Sie steht in Bayern als eine regionale Macht da. Und es gibt weiterhin meinem Eindruck nach das große Bemühen, das muss es auch geben. Vielleicht ist das auch, gebe auch zu, vielleicht auch ein konservatives Momentum, was ich durchaus als nicht ganz wertlos ansehe. Dieses Moment einer starken Partei, die bindungsfähig ist, vielleicht auch mit einer kleineren, also wieder zu einer klassischen Zweierkoalition zurückzukommen, das muss für mein Verständnis ein Stück weit der Anspruch sein. Und wenn tatsächlich es so sein sollte, ich bin mir da aber keineswegs sicher, dass die CDU sich so weit nach rechts verirrt, dass sie die Mitte ein Stück weit verliert, dann hat auch die SPD durchaus die Möglichkeit, wieder Richtung 30% zu wachsen. Also diese Möglichkeit wieder aus dem 20%-Turm, das muss man sich bewusst machen. Der 20%-Turm war für die alten gestandenen Volksparteien SPD und CDU/CSU immer der GAU. Das war immer im 20%-Turm, dann bist du eigentlich weg von der Kanzlerschaft. Ich halte es nicht für ausgemacht, dass auf absehbare Zeit quasi immer nur die 20% oder 25% für die Kanzlerschaft reichen. Also ich denke schon, dass der Anspruch beider großer Parteien sein muss, wieder ein Stück weit über die 30% zu wachsen.
Das Ergebnis, das jetzt möglicherweise aus dieser Entwicklung für das Parteiensystem resultiert. Herr Brandl, wir sind ja noch bei der Frage, was jetzt gerade sich neu entwickeln könnte. Das dachte man ja übrigens vor 23 Jahren schon einmal, 1998, als Rot-Grün eine absolute Mehrheit erreicht hat. Dann wäre diese Konstellation, da fiel damals sogar gelegentlich das Wort neue Epoche oder rot-grünes Projekt. Das wäre um ein Haar nach 4 Jahren wieder abgeschmiert, schon nach 4 Jahren. Kann das der Ampel auch passieren, wenn es zu dieser Ampelkoalition denn kommt?
Naja, es ist alles möglich. Das Ziel von Scholz und Lindner und Habeck und Baerbock wird natürlich sein, in 4 Jahren wiedergewählt zu werden. Das halte ich auch bei den Konstellationen, die wir jetzt vorfinden, für einigermaßen wahrscheinlich. Die Übergangszeit in der CDU/CSU wird sehr lange dauern. Und ich glaube auch nicht, wie Frau Bednarz vorher sagte, dass wenn Merz wirklich gewählt würde, was ich noch nicht für ausgemacht halte, es kann auch sein, dass er im dritten Anlauf, nachdem er gegen Annegret Kramp-Karrenbauer verloren hat, nachdem er gegen Laschet verloren hat, dass er nun auch gegen Röttgen verliert. Aber ganz gleich, wer jetzt CDU-Vorsitzender wird, ich halte für sehr wahrscheinlich, dass wir vor einer großen Übergangszeit stehen, die länger als 4 Jahre dauern wird. Das wird so sein wie nach der Adenauer-Ära, als erstmal Barzel kam und dann die Kohl-Ära begann. Es wird so sein wie 98, als erst Schäuble kam und dann Merkel die Dinge in den Griff nahm. Ich denke, die CDU wird noch einiges probieren. Und wenn sie wirklich zu Merz greift, dann wird sich wahrscheinlich binnen Kurzem herausstellen, dass dieser Friedrich Merz nicht tief genug gräbt, um die CDU neu aufzustellen. Die CDU braucht wirklich eine Transformation. Sie braucht eine Neuaufstellung. Sie braucht programmatisches Feuer. Sie braucht ein neues Personal. Da hat es in den letzten 10, 15 Jahren schwer gefehlt bei allen Verdiensten, die man jetzt zum Abschied von Angela Merkel aufgezählt hat. Die Programmatik in der CDU ist zu kurz gekommen. Es fehlt der Geist, es fehlen die Köpfe. Sie hat viele Köpfe weggeräumt. Das gehört zu ihren Machterhaltungsstrategien. Aber neue Köpfe hat sie nicht drangeholt. Das hat Kohl weit besser gemacht, als sie es konnte. Das heißt, die CDU steht wirklich vor einem Neuanfang. Und mit Friedrich Merz wird der Neuanfang nicht gelingen. Das kann gut sein, wenn er gewählt wird im Januar, dass seine Zeit schon im Lauf des Jahres 2022 wieder vorbei ist. Erinnern wir uns an die Anfänge von Annegret Kramp-Karrenbauer. Die ersten Wahlen gingen verloren und damit war ihr Glück schon wieder vorbei. Das Allergleiche kann dem neuen Vorsitzenden der CDU passieren.
Herr Patzelt, jetzt ist es ja so, dass aber die programmatische Erneuerung der Union gar nicht mal im Vordergrund steht, sondern jetzt wird erst eine neue Parteispitze formiert. Es gibt ja in China diesen schönen Satz, auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Die kann bei der Union ja jetzt sehr lange dauern. Ist denn das Entdecken der Basisdemokratie in der Union, was ja etwas völlig Neues ist, der erste Schritt auf dem Weg zu einer besseren, zu einer besseren Ausgangsposition, zu einer Rückkehr an die Macht?
Nun, die Basisdemokratie pflegen die meisten Parteien immer dann zu entdecken, wenn das Parteiestablishment nicht mehr weiter weiß. Dann geht man zum Apoll in Delphi, also an die Basis, und holt sich irgendeinen klugen Ratschluss. Wer könnte die Mehrheit haben? Dass die CDU derzeit ihre Diskussion auf das Personalpolitische verengt, hat ja ganz wesentlich damit zu tun, dass er eben inhaltlich entkernt ist. Das, was die CDU ihren Kurs der Mitte nannte, war im Wesentlichen eine sozialdemokratisch und grün inspirierte Politik. Jetzt haben die Wähler lieber das Original als die CDU-Kopie gewählt. Jetzt steht sie sozusagen ohne sonderlich nennenswerte, markante eigene Inhalte da. Die CDU hat nicht nur 16 Jahre lang unter Angela Merkel inhaltliche Debatten vermieden. Es ist überhaupt eine Partei, die sich unwohl fühlt, wenn sie programmatisch, grundsätzliches, systematisches, auch visionäres zu behandeln hat. Sie fühlt sich am besten dann, wenn sie regieren kann und wenn sie sämtliche ins Tiefe gehende Debatten mit dem Hinweis ersticken kann. Das Ganze passe nicht zur aktuellen politischen Problemlage. Man fahre besser auf Sicht, statt dass man sozusagen lange Perspektiven entwickle, denen man im Nebel der aktuellen Umtriebigkeit der Politik ohnehin nicht nachkommen könnte. Die CDU steht vielleicht nicht einmal vor einem Neuanfang. Sie steht vor einer Durststrecke, in der sie erst einmal herausfinden muss, wie viel intellektuelle und programmatische Substanz sie überhaupt noch hat. Und die Wahl von Merz wird ihr da auch nicht so furchtbar viel helfen. Mir scheint ja seit langem, dass Friedrich Merz im Wesentlichen eine Projektionsfläche für all jene ist, die geglaubt haben, dass der Kurs der letzten Jahre nicht unbedingt so ewig weiteren Wahlsiegen der Union führt. Und folglich wird sich dann schon auch bewahrheiten können, dass auf diese Fläche nichts zu projizieren ist, weil einfach zu wenig da ist.
Wenn wir jetzt mal auf die Union gucken, was Werner Patzl auch gerade angesprochen hat, also nicht, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich keinen Arbeitskreis, sondern in dem Fall eben mache eine Basisbefragung, wer soll der neue Parteichef werden. Schon bei der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer 2018 war es ja so, dass sich da auch die Spaltung, der tiefe Riss in der Partei gezeigt hat, unterschiedliche Strömungen, die da gegeneinander in Form von Personen angetreten sind. Wenn das jetzt wieder passiert bei einer Basisbefragung, vertieft das eine Spaltung, zerrüttet das die Partei?
Ja, das kann der Partei schon sehr schaden. Das sieht man in Baden-Württemberg. Da ging es ja dann bei der Teufel-Nachfolge, also Erwin Teufel, ehemaliger Ministerpräsident, 2004 mit den Basisbefragungen los. Und eigentlich ist bis heute die Südwest-CDU auch sehr tief gespalten. Andererseits muss man sagen, das Problem war ja im Grunde, dass diese Laschet-Kandidatur gegen den erklärten Willen der Basis und übrigens auch gegen die Umfragen in der Wählerschaft durchgesetzt wurde von Wolfgang Schäuble. Und damit hat sich die Union in eine solche Lage katapultiert, in der jetzt auch zu Recht die Basis dieser Fehlkandidatur und dem vermasselten Wahlkampf den Verlust des Kanzleramts anlastet. Also muss sie das jetzt praktisch machen, um die Basis auch wieder in gewisser Weise emotional abzuholen. Aber es wird wahrscheinlich wieder ein knappes Ergebnis werden. Ich glaube deshalb, dass es Merz wird, weil Röttgen hat in der Partei letztlich nicht so viel Rückhalt, gilt auch wie Merz ähnlich als solitär und gilt eben auch, also das ist manchen gar nicht so bekannt, aber die CDU ist doch gerade auch auf dem Land und in kleinen Orten doch relativ kleinbürgerlich geprägt. Das meine ich gar nicht despektierlich, aber da kommt jemand mit so einem sehr intellektuellen Nimbus wie Röttgen nicht unbedingt an bei einer Basisbefragung.
Wobei Merz ja auch gelegentlich hier zeigt.
Ja, das stimmt, aber Merz ist eben in der Tat diese Projektionsfläche für Konservative, aber es kann die Spaltung vertiefen und vor allem, es wird natürlich die Spaltung erst recht vertiefen und dann geht der Unmut wieder von vorne los, wenn dann die Landtagswahlen anfangen, im März das Saarland, im Mai NRW und Schleswig-Holstein und es nicht funktioniert. Und ich sehe bei Merz keinen perspektivischen Aufbruch, wenn ich eine Sache noch sagen darf. Die CDU besteht eigentlich aus drei Wurzeln, konservativ, liberal, sozial. Das wurde in den letzten Jahren eigentlich fast brachgelegt und insbesondere die Sozialpolitik. Und es gab eine Umfrage vom ZDF Politbarometer am 3. September, danach war für 51% der befragten Wähler war das Thema Sozialpolitik, soziale Gerechtigkeit das Wichtigste im Wahlkampf, noch vor dem Klimaschutz mit 39%. An dem gleichen Tag hat Laschet das Zukunftsthema vorgestellt, kein Sozialpolitiker. Und jetzt gibt es Leute wie Dennis Radke, stellvertretender Vorsitzender der CDA, also des Arbeitnehmerflügels, jetzt aktuell auch Seehofer, die sagen, das war ein Fehler. So, das ist völlig unbesetzt, dieses Thema. Es ist aber wichtig für die Wähler und ob das unter Merz wirklich ein Thema ist, was dann die CDU vertieft, das wage ich stark zu bezweifeln.
Aber das geht ja auch, das blickt ja sehr weit voraus. Ich gehe gar nicht so entschieden davon aus, dass es diese Spaltungsgefahr jetzt gibt. Man muss mal erst mal feststellen, die CDU hat in den letzten Jahren viel Erfahrung gemacht mit der Wahl von Vorsitzenden. Das hat ihr jetzt bei der Wahl des falschen Kanzlerkandidaten sehr geschadet. Da hat es die CDU und CSU um den Wahlsieg gebracht, gar keine Frage. Aber die Wahl war bis dato nicht so desaströs. Und stellen wir uns mal vor, es wird ja nicht Friedrich Merz alleine antreten. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Wir erleben doch gerade, dass im Hintergrund gewaltig Teambildungsbemühungen im Gange sind. Und Merz ist ja klug genug zu wissen, wenn ich 1, 2 Jüngere in meinem Team habe, und offensichtlich scheint Herr Linnemann und scheint möglicherweise auch Herr Spahn weit mehr zu Friedrich Merz zu tendieren, jedenfalls das, was man vernehmen kann, als dass sie beide geneigt wären, zu Röttgen überzulaufen, dann wird es selbst, wenn es, und darauf kommt es an, wenn es 2 Kandidaten gibt, die antreten im ersten Durchgang. Springt Herr Brinkhaus doch noch ins Rennen, wird es schwieriger. Aber wird es im ersten Durchgang nur 2 Kandidaten geben, dann ist jedes Ergebnis, was selbst beispielsweise 55-45 ausgeht, ein ziemlich klarer Beleg, da hat einer gewonnen. Und ich hielt das sogar noch fast für unwahrscheinlich, dass Röttgen 45% kriegt. Also ich unterstellt, Herr Merz kriegt ob der Kalkulation der Nachwuchskräfte Linnemann und Spahn, die nämlich beide darauf setzen, Merz macht es vielleicht nur 3, 4 Jahre. Mit 69 wird er vielleicht dann doch zu alt sein, um noch ein Kanzlerkandidat zu werden. Sie reihen sich vielleicht in das Team Merz ein, dann würde ich nicht davon ausgehen, dass wenn dann die Basis, in der Tat die Projektionsfläche, aber die vermeintliche Lichtgestalt, die eben übrigens auch, das darf man Merz nie unterschätzen, diese Kante, die ja offensichtlich immer noch viele verkörpert, auch der wirtschaftsradikale Zungenschlag, dieser autoritäre Gestus, der offensichtlich an der Basis weit mehr verfängt, ich bin mir da gar nicht sicher, ob es dann die Spaltung geben wird, wie sie in Württemberg so desaströs war.
Darf ich nur eine Sache kurz ergänzen? Die Frage ist, ob das bei den Wählern verfängt. Dieser
das ist eine andere Frage. Wir müssen hier unterscheiden. Wir reden jetzt von der Frage, ist die Partei in der Lage, erstmal einvernehmlich zu einem neuen Parteivorsitzenden zu kommen? Und die Wähler werden danach ganz andere. Da haben Sie völlig recht. In den 4 Jahren muss die CDU in die Breite ausgreifen. Da haben Sie recht. Aber das ist der nächste Schritt. Sie muss ja erstmal einen Parteivorsitzenden finden.
Im Hinblick auf Wählerinnen und Wählern gilt dann wieder der Satz, dass der Wurm ja dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. Herr Brandl, wenn möglicherweise jetzt Friedrich Merz eine Art Übergangsvorsitzender wird, wird er die Partei trotzdem versuchen, programmatisch zu prägen? Oder ist diese programmatische Neuausrichtung damit aufgeschoben auf die Zeit nach Friedrich Merz?
Ich glaube, Frau Bendtner hat richtig darauf hingewiesen, dass sozialpolitisch die CDU brach da liegt. Erinnern wir uns doch an die großen Zeiten der CDU in der Opposition, Generalsekretär Heiner Geißler, der ein Feuerwerk der Sozialpolitik abgeschossen hat, der die neue soziale Frage nicht bloß erfunden, sondern auch beantwortet hat mit einem Aufbau einer Pflegeinfrastruktur, mit vielen sozialpolitischen Novitäten. Da war etwas da, da wurde die Partei allmählich spannend und die Mitgliederinnen und die Mitglieder waren stolz auf diese Partei. Von all dem ist momentan nichts zu sehen und ich wüsste nicht, was Friedrich Merz da auspacken könnte. Da müsste eigentlich die Kandidatenkür ganz anders ausschauen. Wir müssen doch sehen, die CDU stellt 6 Ministerpräsidenten, immer noch auch in dieser relativ schlechten Zeit für diese Partei. Keiner von diesen 6 tritt zur Vorsitzendenwahl an. Wo ist der schleswig-holsteinische Ministerpräsident, der jung ist, der vielleicht für einen neuen Aufbruch stehen könnte? Das sind lauter Dinge, die weggeschoben sind. Und das Neue, auch das sich mit neuer Programmatik verbindet, das sehe ich nicht. Tobias Günther könnte dafür stehen. Der Friedrich Merz steht dafür nicht. Insofern haben wir eine lange Übergangszeit vor uns, die vielleicht verkürzt wird durch neue Misserfolge der CDU bei Wahlen. Der CDU steht keine gute Zeit bevor.
Herr Patzelt, erst hat die CDU ja in den letzten Jahren sehr viele Stimmen an die AfD verloren. Jetzt bei der Bundestagswahl vor allen Dingen in Richtung Grüne, SPD und FDP auch. Was bedeutet das jetzt für die Ausrichtung der Partei, diese Erfahrung von Stimmverlusten in 2 unterschiedliche Richtungen?
Sie hat sozusagen einen Teil der Stammkundschaft verloren, nämlich zur AfD, und keinerlei Bemühungen unternommen, die Stammkundschaft an sich zu binden. Vielmehr hat man der Stammkundschaft oft auch noch einen Fußtritt verpasst und gesagt, wir sind da eigentlich froh, dass wir euch los sind. Und die Laufkundschaft, die Angela Merkel mit ihrer Politik an die Union gebunden hat, die ist wieder zu den Originalparteien, die ihre Sympathieadressaten waren, gegangen, nämlich zur SPD und zu den Grünen. Jetzt steht die CDU ziemlich reduziert auf unentwegte, treue Wähler da, denen vor der AfD graust und die sich für das Kreuz bei der SPD und den Grünen immer noch nicht durchringen können. Erstaunlich sind auch gar nicht so furchtbar viele zur FDP abgewandert. In dieser Lage schlägt dann sehr zu Buche, dass es ja zum Problem wird, wenn über eine Partei wohl immer noch das gesagt werden kann, was zu Bonner Zeiten ein damals berühmter Journalist formuliert hat, Johannes Groß nämlich die CDU sei eine unintellektuelle Partei und sie sei auch noch stolz darauf, unintellektuell zu sein. Wo soll denn die Substanz herkommen, für die ein Spitzenkandidat steht, wenn man an die Stelle von Generalsekretären wie Biedenkopf und Geißler einen Generalsekretär Ziemiak setzen konnte und ihn im Wesentlichen dafür lobte, dass er einen digitalen Parteitag zu organisieren verstand. Verstehen Sie, man kann ja Namen nach Belieben ins Spiel bringen, aber die Namen müssen ja dann auch Positionen erarbeiten können. Und wo ist denn bei dem Personal der Union derzeit zu sehen, dass jemand an inhaltlichen Positionen von der Sozialpolitik bis zur Rüstungspolitik, von der Migrationspolitik bis zur Digitalisierungspolitik wirklich Substanzielles und Rivalisierungsfähiges mit anderen Parteien zu sagen hätte? Das heißt, sich bloß zu fragen, wer kann denn für etwas stehen, nutzt nichts. Man muss erst mal fragen, wofür will denn die CDU stehen? Und ihre alte Redensart, wir stehen für die politische Mitte, ist ja auch vollständig inhaltsentleert. Mitte muss ich dann nach links oder rechts definieren, aber irgendwann auch mal inhaltlich definieren. Und das, ich wiederhole mich, was mittig war, nämlich die Teile aus dem grünen und dem sozialdemokratischen Politikangebot, ja, die werden jetzt wieder von den Originalparteien vertreten, seitdem Angela Merkel als sozusagen die Depositiererin von solchen Positionen nicht mehr der Schlussstein im Gewölbe der Union ist.
Da ist jetzt eine Brücke gebaut worden zu der anderen Partei, die wir betrachten wollen, die auch sich auf eine ganz andere Weise jetzt eine neue Parteispitze ergibt, nämlich die SPD. Wir haben schon angesprochen, wie das jetzt abgelaufen ist am Montag im SPD-Präsidium, kann man ja sagen. Also quasi die Nominierung der beiden, das ist ja nur eine halbe Neunominierung. Da ist das Durchblättern einer Briefmarkensammlung aufregender. Woher kommt diese neue Friedfertigkeit der SPD? Denn wir kennen ja eigentlich ganz andere Vorgänge, gerade was die Rekrutierung von Führungspersonal angeht.
Erstmal natürlich aus dem ganz banalen Befund, eine Kanzlerpartei und als solche begreift sich die SPD gegenwärtig, braucht nicht mehr, das ist jedenfalls der bemerkenswerte Befund, sie braucht nicht mehr eine programmatisch starke Parteiführung. Möglicherweise, und da bin ich sogar ziemlich sicher, ist Olaf Scholz gerade nicht an einer starken programmatischen Parteiführung gelegen. Also wir haben eine ganz erstaunliche Verkehrung. Die SPD geriert sich als Machtmaschine, macht regelrecht als Kanzlerwahlverein, das war sie übrigens ja auch im Wahlkampf, in ganz erstaunlichem Maße, anders als die Union, die das klassischerweise all die Jahre gewesen, das war ihr Erfolg. Rezept eigentlich der Union. Das hat aber zur Folge, und ich glaube, wir müssen langsam aufpassen, dass wir in Abgleich mit einer inhaltsleeren CDU nicht die SPD anfangen zu idealisieren. Wir hätten vor einem halben Jahr, Herrn Patzel, ich will das nochmal zurückspiegeln, vor einem halben Jahr bei einer SPD von damals noch 13%. Unweigerlich gesagt, schauen wir uns doch mal diese SPD an. Da ist ja nichts programmatisch. Da ist weder starkes Personal, geschweige denn eine inhaltliche Ausrichtung. Also, ich will damit sagen, ja, der Zustand der CDU ist heillos, vor allem, weil sie in der Tat nicht mehr Kanzlerwahlverein sein kann. Weil die Macht, das war das Verbindende der CDU-CSU über all die Jahrzehnte, die Macht. Und tatsächlich, es ist ja interessant, sie konnte sich sogar eine gepflegte, wie es Herr Patzelt sagte, gepflegte Anti-Intellektualität leisten, weil sie damals nah bei den Leuten war. Ein Helmut Kohl stand mitten in der Bevölkerung. Und das tat offensichtlich schon Herr Laschet nicht mehr. Söder hätte es übrigens in anderem Maße noch getan. In einer übrigens weit populistischeren Zeit, in einer autoritär populistischen Ansprache durchaus. Deswegen hätte Söder mit Sicherheit diese Wahl anders gewonnen. Durch den verheerenden Wahlkampf, seine Demontage von Laschet, hat er sich meines Erachtens alle seine eigenen Chancen kaputt gemacht und gezeigt, wes Geistes Kind er ist. Aber ich will damit sagen, die SPD hat das ganz große Glück, dass sie mit einer neuen Parteispitze, die so anti-intellektuell, ich mache es mal deutlich, ist, wie noch nie eine SPD-Spitze es je war. Lars Klingbeil ist als ordentlicher Parteimanager in Erscheinung getreten. Es gibt keinerlei programmatische Aussagen. Und Frau Esken hat ein bisschen Digitalpolitik gemacht, aber sie hat das die Partei programmatisch überhaupt nicht nach vorne. Aber das ist noch viel deutlicher gesagt. Die SPD hatte eine einzige Zeit in den letzten 15, 16 Jahren, in der sie programmatisch anspruchsvoll war. Das war die Zeit, in der Sigmar Gabriel ab 2009 den Parteivorsitz übernahm, bis 2013 in der Opposition gegen Schwarz-Gelb. Da machte man Anstrengungen, übrigens leider mit Gabriel fast jeden Tag aufs Neue, jeden Tag einen neuen programmatischen Vorschlag. Aber da gab es eine programmatische Überlegung. Seither ist eigentlich nur noch der Anspruch da gewesen, wir wollen wieder zurück ins Kanzleramt. Und deswegen ist die SPD letztlich auch programmatisch entkernt. Und ich halte das für die SPD als eine klassische Programmpartei für ein echtes Problem. Und ich glaube auch, Teile gerade der Jüngeren, der Jusos, werden sich damit nicht zufrieden geben.
Das ist eine erstaunliche Entwicklung, weil die SPD ja eigentlich als Programmpartei bisher immer diesen Ruf hatte, eine Programmpartei zu sein. Was steht für Saskia Esken, was steht für Lars Klingbeil im Vordergrund? Die eigene Profilierung oder ihrem Parteifreund Olaf den Rücken freizuhalten?
Ich glaube im Endeffekt, nichts verbindet so sehr wie die Macht, dem Parteifreund Olaf den Rücken freizuhalten. Das hat ja wunderbar funktioniert. Also selbst Saskia Esken hat sich gemäßigt und ist nicht mehr durch sonderlich schrille Äußerungen aufgefallen, anders als noch im ersten Jahr im Parteivorsitz. Ich glaube, das schweißt zusammen, zumindest in der Anfangszeit. Und es gibt natürlich sehr viele Abgeordnete der SPD, die ganz genau wissen, wem sie den Wahlsieg zu verdanken haben, nämlich Olaf Scholz. Ob das auf Dauer der Burgfrieden so hält, muss man sehen. Also sollte Kevin Kühnert Generalsekretär werden, darauf scheint es ja im Moment auch hinauszulaufen, dann gibt es natürlich ein gewisses linkes Übergewicht mit Esken und Kühnert einerseits und dann dem Realo oder eben doch ja sehr eher konservativen Klingbeil andererseits. Glaube ich, ist noch nicht so ganz ausgemacht, ob dann nicht auch
Kühnert Generalsekretär wird. Da müsste er ja dann quasi der Kühnomat sein, ja, in Anlehnung an den Scholzomat von 2003 bei Gerhard Schröder.
Es ist noch nicht ganz ausgemacht, aber es gibt ja viele Stimmen gerade aus den Jusos heraus, die sich das wünschen. Und es sind ja jetzt 50 Jusos ungefähr auch im Bundestag drin. Also insofern gibt es auch in der Fraktion eine gewisse Verschiebung, gern links. Ich denke mal, es hängt, wird sehr viel damit auch, wie die Landtagswahlen ausgehen. Daran wird auch viel liegen. Wenn ich einen Punkt noch kurz dann doch noch ergänzen darf, da wollte ich Ihnen doch widersprechen. Denn diese Landtagswahlen kommen sehr schnell. Ja. Und wenn die schlecht laufen, dann wird es für Merz auch sehr, sehr schnell ungemütlich im Vorsitz.
Wir sind aber bei der SPD, Herbert Brandl. Eines erinnert so ein bisschen an die Zeit der legendären Troika in der SPD. Helmut Schmidt, Willy Brandt und Herbert Wehner. Wir haben schon von zwei Machtzentren gesprochen jetzt. Von Olaf Scholz, also dem Kanzleramt, und dem zukünftigen Kanzleramt von der Parteispitze im Willy-Brandt-Haus. Aber die Fraktion im Bundestag ist ja auch nicht ohne. Sie hat erheblich zugelegt. Sie ist jung geworden, jünger geworden. Sie ist linker geworden. Vielleicht in dieser Kombination auch noch viel aufmüpfiger. Welche Rolle, welcher Machtfaktor wird die Bundestagsfraktion für die SPD jetzt darstellen, sowohl für den Kanzler, den zukünftigen, als auch für die Parteispitze?
Nun ja, ist natürlich ganz spannend in dieser Fraktion. Ich glaube, sie hat einen Zuwachs von 55 Abgeordneten. Die Kollegin Bednarz hat darauf hingewiesen, dass es die Jungen sind. Die Jungen fehlen der CDU. Bei der CDU sind die Alten geblieben. Bei der SPD sind die Jungen gekommen und die werden die Fraktion verändern. Die werden aufmüpfig sein. Die werden auch auf Programmatik drängen. Es wird spannend sein, wie sich diese jungen Abgeordneten im Bereich der Verteidigungspolitik, der Militärpolitik, der Beziehungen zu Russland und zu China verhalten. Ob sie anknüpfen an die alte Politik von Egon Bahr, der immer gesagt hat, nicht abbrechen, sondern Wandel durch Annäherung, reden mit den Leuten, sie nicht ausgrenzen. Da gibt es viele Möglichkeiten, da bahnen sich möglicherweise viel an, und jemand wie Mützenich, der bisherige Fraktionsvorsitzende, von dem man noch nicht weiß, wo es ihn hinzieht, ob er Entwicklungshilfeminister wird, da ist jemand, der durchaus kritisch ist und Positionen vertritt, die ganz weit weg sind von den Positionen von Scholz. Da ist auch programmatisches Potenzial da, das man noch nicht genau orten kann und das eine spannende Entwicklung verspricht. Man soll jetzt mit der Einigkeit in der SPD es nicht übertreiben und soll auch nicht das Rauchfass vor Scholz schwenken. Herr Patzelt hat zu Recht darauf hingewiesen, wie wir noch vor einem Jahr über die SPD geschrieben und geriedert haben. Ich erinnere mich an meine eigenen Leitartikel, meine Kolumnen über die SPD, wo man wirklich der Partei überhaupt nichts Gutes vorhersagte. Das Rezept, das Erfolgsrezept für die SPD war in allererster Linie eine desaströse Vorstellung der CDU. Die CDU hat der SPD den Wahlsieg ermöglicht. Das war nicht unbedingt Scholz und das große Gepäck, das die SPD vorzeigte und das Wahlprogramm. Wobei es tatsächlich so ist, wir haben über das Programm geredet. Das letzte Grundsatzprogramm der SPD ist durchaus bemerkenswert. Ein Abschied von Hartz IV wurde dort schon eingeleitet. Viel von dem, was dann Scholz ganz vorsichtig in den Triellen im Fernsehen sagte, der Mindestlohn 12 Euro, all das steht im Grundsatzprogramm. Das Grundsatzprogramm, das gültige Grundsatzprogramm der SPD ist wohl das Beste seit Godesberg. Es ist nicht groß gewürdigt worden, weil die SPD nicht groß gewürdigt worden ist. Aber es ist schon ein programmatischer Sockel da, mit dem man arbeiten kann. Wenn die CDU nur die Hälfte von dem hätte, könnte sie sich die Finger schlecken.
Naja, aber da muss ich sagen, Herr Pantel, wenn wir uns überlegen, was das Berliner Programm von 1989, was leider dann sofort in der Versenkung schwand, Erhard Eppler als der große Schöpfer des Berliner Programmes, das war ein Programm, was wirklich eine Transformation der Gesellschaft bedeutete. Hartz IV zu beerdigen, ist eine Korrektur des Schröder-Desasters im Kern. Und das war ja auch der Wahlkampf. Die Wahl-Essentials von Olaf Scholz bedeuteten 12 Euro Mindestlohn, Rentengarantie, kein Mensch weiß, wie er sie gewährleisten will. Das waren die Essentials. Das heißt, ich will damit sagen, es waren vor allem Korrekturmaßnahmen, die aber nicht, und deswegen halte ich das übrigens für die Kardinalfrage, die in keiner Weise eine Antwort auf die Frage geben, wie will eigentlich diese Ampelkoalition mit der ungeheuren Transformationsfrage wirklich umgehen? Wir reden hier in gewisser Weise vor dem Hintergrund zweier Parteien, die wir jetzt nach der Wahl, die eine geschlagen, die andere als Sieger erleben. Übrigens immer wieder daran zu erinnern, 25%, das ist ein Ergebnis, mit der die SPD den Kanzler stellt, das so schlecht ist, wie es noch nie eines gab für eine Kanzlerpartei. Und diese Koalition der Ampel, die ja jetzt schon in den Koalitionsverhandlungen allergrößte Schwierigkeiten hat, mit den Grünen ganz ersichtlich, zu einer Geschlossenheit zu kommen, die wird so große Probleme bekommen, dass ich die große Anfrage an die SPD hätte, und bisher macht Olaf Scholz überhaupt keine Anstalten, wo ist der große programmatische Aufschlag der SPD, auch die Führerschaft, die Leadership zum Beispiel, zu sagen, ich habe den Anspruch, wirklich diese Transformation in eine Ansprache an die Bevölkerung zu übersetzen, die mehr ist als nur E-Mobilisierung und Elektrifizierung des Landes. Das ist die industrielle Revolution, die er verspricht. Aber das ist vor dem Hintergrund, dass wir, glaube ich, viel mehr brauchen an programmatischer Überlegung. Auch eine Frage, wo gibt es eine neue Strategie des jenseits eines ständigen immer mehr und immer weiteren Wachstums. Das hatte tatsächlich Eppler mit seinem Berliner Programm. Und da sehe ich bei der SPD bisher ein ganz großes Vakuum.
Gut, wir haben jetzt, das geht natürlich jetzt auch nur innerhalb eines Bündnisses der Koalition. Herr Brandl?
Wir sollten vielleicht das Wort Transformation ein bisschen übersetzen. Transformation ist alles Mögliche. Mir fehlen die wirklich großen gesellschaftlichen Themen in dieser Koalitionsrunde. Ja. Natürlich reden wir einiges über das Klima. Wir sehen die Fronten zwischen der FDP und den Grünen. Mhm. Aber schauen wir doch nach Belarus, was da gerade los ist. Mhm. Das Flüchtlingsthema ist völlig aus dem öffentlichen Blick verschwunden. Es ist eines der ganz, ganz großen Themen. Und wir brauchen eine europäische Flüchtlingspolitik, von der wir seit Jahrzehnten reden. Sie kommt nicht. Scholz sagt nichts dazu. Die Grünen sagen nichts mehr dazu. Sie fürchten sich davor diesem Thema, weil es vielleicht noch 1% oder 2% kosten könnte. Wo ist die humanitäre Klarheit, die diese Partei der Grünen einmal hatte? Und ich glaube, ohne deutliche Aussagen, ohne eine deutliche humanitäre Flüchtlingspolitik werden wir kein Land gewinnen. Die Themen sind weggeschoben, die verblassen zum einen neben Corona, zum anderen neben der Debatte über das Klima. Aber die stehen ganz wichtig da und die Koalition wird diesen Themen nicht auskommen.
Und damit sind wir jetzt auch bei den Grünen. Das ist schon mehrfach das Stichwort gefallen. Auch diese Partei wird sich ja eine neue Parteispitze geben müssen. Das sieht auch die Parteisatzung vor, wenn Robert Habeck und Annalena Baerbock ins Bundeskabinett wechseln werden. Auch in der Grünen-Fraktion im Bundestag fällt ja auf, dass es sehr viele Junge gibt, neue, möglicherweise eine ganz junge Parteivorsitzende, Ricarda Lang, die ja auch dem Koalitionsverhandlungsteam angehört. Was tut sich da gerade bei den Grünen, bei dieser Neuformation an der Parteispitze? Ist das, tritt das die Partei wieder ein Stück zurück, weil die beiden wichtigsten Figuren im Kabinett sind? Oder kann sich die Partei auch wieder neu profilieren, vielleicht sogar mit einer Rückkehr dieser Kombination Realo oder Reala und Fundi.
Genau, also darauf läuft es ja hinaus. Also während ja da Habeck und Baerbock beide zum Realo-Flügel zählen, wird es ja so sein, Ricarda Lang als eher, oder nicht nur er, sondern dem linken Flügel zugehörig, auch übrigens sehr versiert in sozialpolitischen Themen. Und dann Omid Nuripur, der im Moment im Gespräch ist, der zum Realo-Flügel zählt, versierter Außenpolitiker. Das heißt, es wird eine gewisse Austarierung geben. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn die Grünen jetzt in Regierungsverantwortung gehen, dass dann beide Lager sich auch abgebildet fühlen. Ob beide jetzt perspektivisch in der Akzentuierung nach außen hin genauso stark auftreten werden oder so visibel auftreten werden wie Habeck und Baerbock, das bleibt abzuwarten.
Die Frage ist aber, würden Sie vielleicht das programmatische Defizit, das jetzt Herbert Prantl gerade angesprochen hat, mit einigen Beispielen möglicherweise dann ausgleichen können? Baerbock und Habeck zu Pragmatismus verpflichtet in der Bundesregierung, in der Koalition, aber sozusagen die programmatische Diskussion wird dann in der Partei weitergeführt. Ist das ein Spiel mit verteilten Rollen?
Naja, das kann schon gut sein. Also ich meine, gerade auch als Parteilinke hat natürlich Ricarda Lang auch die Flüchtlingsthematik mit Sicherheit auf dem Schirm. Und im Übrigen, das ergänzt sich insofern ganz gut mit Nuripur, als ja die ganze Außenpolitik, das ist ja auch mit Humanitätsfragen gekoppelt. Also die Grünen, ich erinnere daran, die eben sehr einen klaren Kurs auch haben gegen Putins Autoritarismus, auch was China angeht. Und auch gerade Belarus, da weiß man ja auch nicht so richtig, inwieweit dann nicht auch Putin im Hintergrund seine Fäden zieht. Also insofern glaube ich schon, dass dieses ganze Thema Menschenrechte wieder stärker auf die Agenda kommt. Aber ich gebe Herrn Prantl recht. Also im Moment geht das tatsächlich, läuft das unter ferner Liefen.
Aber ich würde trotzdem mal sagen, man darf das doch nicht überhöhen. Wir kennen Ricarda Lang. Aber auch nicht allzu gut, um es deutlich zu sagen. Herrn Nuripur kennt man als klugen Außenpolitiker durchaus ein bisschen mehr. Aber natürlich findet in den Grünen, und das ist schon beispielhaft und beispiellos, fast eine ungeheure Verschiebung zur Exekutive statt. Natürlich werden Habeck und Baerbock die absolut überragenden Player bleiben. Und die Partei wird allergrößte Schwierigkeiten haben, sich überhaupt dagegen zu profilieren. Da ist also noch viel deutlicher das angelegt, was bei der SPD auch in Teilen angelegt ist. Lars Klingbeil kennt man immerhin schon ein bisschen, Frau Esken auch. Aber die Spitze natürlich, die starken Figuren in der SPD werden Olaf Scholz, wahrscheinlich Hubertus Heil. Als
das heißt, es verlagert sich
massiv in die Regierung.
Von den Parteien in die Exekutive, also in die neue Regierung.
Und das ist für die Parteien fatal, weil auch gerade SPD, mehr noch die SPD, weil die Grünen sind hinreichend profiliert, meine ich. Da ist viel, viel mehr da. Aber gerade die SPD braucht ihrem Anspruch nach sehr viel an Kreativität. Deswegen glaube ich tatsächlich, der Name Kühnert, bin mal sehr gespannt, ob er wirklich in die Pflicht genommen wird. Das wäre wenigstens etwas Originelles. Da wäre jemand, der kreativ vielleicht als Generalsekretär
was hätte. Einen Aspekt noch besprechen, weil eine vierte Partei wird nämlich auch eine neue Parteiführung bekommen. Herr Patzel, die AfD, die wird schon im Dezember in Wiesbaden sich da an der Spitze neu formieren. Wenn die jetzt Meuthen hinschmeißt, das heißt, der hat ja schon hingeschmissen, heißt das, dass in der AfD dann alle Dämme brechen?
Ob Dämme brechen, würde ich so dramatisch nicht formulieren, aber das weitere Abdriften der AfD in das, was man rechtes Sumpfgebiet nennt, das scheint weiterzugehen. Und das wird nicht die AfD ihrer großen Hoffnung näher bringen, der Union das Schicksal der italienischen Demokratie Christiana zu bereiten, weil sie einfach keine sozusagen anders denn als Protestgehabe wählbare Alternative zur Union sein wird.
Das heißt, die AfD würde dann eine Partei von Höckes Gnaden werden. Das, was man so als Lega Ost bezeichnet, das ist ja ein Begriff, den, glaube ich, auch Meuthen selbst eingeführt hat. Ist das die Entwicklung, die Sie da voraussehen?
Die AfD ist, um es mit dem mexikanischen Begriff zu sagen, eine institutionalisierte Protestpartei, im Osten besonders stark. Die Ostdeutschen, eher radikaler und Wortführer, glauben, sie hätten den Weg sozusagen zur Gestaltungsmacht gefunden, täuschen sich und ruinieren, was es an Restbeständen an alten CDUlern gibt, die lange Zeit das Rückgrat der AfD gewesen sind. Wir beobachten eine Partei, wie sie wieder alle Warnungen und blind den Weg in ihren eigenen Niedergang einschlägt.
Könnte die AfD der CDU gerade in Ostdeutschland doch noch Ungemach bereiten? Denn das ist ja eine Partei, die in einigen dieser Bundesländer mit knapp 25% ja eine nicht zu übersehende politische Kraft ist.
Ja, das hat sie ja bereits. Also sie hat ja jetzt die Union in einigen Bundesländern überflügelt, auch in Sachsen.
Ich meine, das jetzt auch für die Zukunft, ja, also auch für den Wiederaufstieg der Union wäre das
schwierig.
Nicht
also ich glaube, dass die AfD hat jetzt nach allem, was man so weiß, nach Umfragen hat jetzt ihren im Grunde auch ihren Sockel erreicht. Das wird nicht weiter wachsen. Aber es ist natürlich eigentlich unangenehm genug für die CDU. Das wird schwierig, diese Wähler wieder zurückzugewinnen. Das ist bei Landtagswahlen vielleicht noch einfacher, aber auf Bundesebene ist es, kann es auch wieder so sein wie jetzt, wenn man das nächste Mal einen schwachen CDU-Kandidaten hat.
Ja, um es noch deutlicher zu sagen, dass die Höcke-AfD in Thüringen rechtsradikal war, das war sie bereits vor dem Abgang von Herrn Meuthen. Und insofern ist die AfD bisher für die meisten Wähler im Osten auch als rechtsradikale Partei sehr wählbar gewesen. Insofern, Herr Patzelt, würde ich das schon meinen, auch wenn die Restbestände des bürgerlichen Lagers vielleicht im Westen jetzt Probleme bereiten, im Osten scheint man sehr bewusst um die 20% rechtsradikal zu wählen.
Gut, dann ja, das sage ich die ganze Zeit und nenne es eine institutionalisierte Protestpartei, gegen die kein Kraut mehr gewachsen ist, seitdem die CDU sämtliche Versuche eingestellt hat, irgendwelche Wähler, die sie zur AfD verscheucht hat, wieder an sich zu bindern. Diese Sache ist gegessen. Die AfD wird so schnell nicht mehr wegzukriegen sein. Und dafür bezahlt die CDU den Preis, und zwar zu Recht, denn sie ist schuld am Aufkommen der AfD.
Was die Situation für die Parteien weiter kompliziert, ja, nicht nur für die CDU. Ich bedanke mich. Wir hatten die letzten Minuten keinen Tonkontakt mehr mit Heribert Brandl. Ich bedanke mich bei Albrecht von Lucke, bei Liane Bettnatz, bei Professor Werner Patzelt und bei Heribert Brandl für den Fall, dass er uns hören sollte. Liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Corona-Rekordwerte. Hilft nur die Impfpflicht? Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Michael Krohns. Thema darin unter anderem die Gedenkveranstaltung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum heutigen 9. November. Bleiben Sie bei uns.